ARD. SWR Kultur. Forum.
Angst essen Reformseele auf. Was will die CDU? Mein Name ist Klaus Heinrich. Eigentlich kann sich die CDU ja freuen. Ihre Siegchancen bei den Landtagswahlen im März in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind ausweislich der Umfragen gut. Doch im Berliner Getriebe knirscht es gewaltig. Die Reformideen des Wirtschaftsflügels kommen weder bei den Bürgern noch beim sozialdemokratischen Koalitionspartner gut an. Und der um sich greifende Pessimismus könnte der AfD vor allem bei den Wahlen im Osten im September entscheidende Stimmen bringen. Ob da ausgerechnet der Besuch von Altkanzlerin Angela Merkel beim CDU-Parteitag eine Hilfe ist? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit Christine Dankbar. Sie ist Politikchefin der Frankfurter Rundschau, mit Professor Dr. Uwe John, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Trier, und mit Christoph Schwenicke, Mitglied der Chefredaktion von T-Online. Die CDU trifft sich zum Bundesparteitag in der Stuttgarter Messe ab morgen. Die Wiederwahl des Parteivorsitzenden steht unter anderem auf dem Programm, aber auch wichtige inhaltliche Fragen zur Reform des Landes. In wenigen Wochen wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt. Was wünschen sich wohl die Spitzenkandidatin der CDU von diesem Parteitag, Christine Dankbar? Bloß kein Streit?
Ja, Streit ist auf jeden Fall nicht besonders günstig für die Spitzenkandidaten, aber vielleicht ein bisschen Profilierung, wobei ich der Meinung bin, dass es grundsätzlich überschätzt wird. Und weil jetzt ein Parteitag der Bundespartei in Stuttgart ist, glaube ich nicht, dass Herr Hagel da entscheidende Prozentpunkte gut macht. Der hat schon selber gesorgt, dass er sich seine eigene Referenz schafft, indem er kürzlich eine Pressekonferenz zusammen mit Boris Rhein, dem hessischen Ministerpräsidenten, gemacht hat, und mit Markus Söder aus Bayern. Da ging es um den Länderfinanzausgleich, und da wurde die Allianz der drei Löwen gegründet, die angeblich auch auf Initiative des jüngsten Löwen, also eben Manuel Hagel, zurückgegangen ist. Mit sowas punktet man viel mehr. Und es ist aber auch nicht typisch für die CDU, dass die Kandidaten in den Ländern lieber auf eigene Rechnung kämpfen. Sieht man bei den anderen Parteien auch. Axel Schweizer hat selber gesagt, es gibt keinen Rückenwind aus Berlin, jedenfalls nicht von dieser Koalition. Und Cem Özdemir setzt sich auch sehr von seiner Partei ab. Also da in den Ländern machen die schon immer gerne ihren eigenen Wahlkampf.
Was wird denn passieren, Christoph Schwenicke, auf diesem Parteitag der CDU jetzt in Stuttgart? Lieber den zarten Aufschwung feiern als Reformeifer zeigen, oder wird sich die CDU überraschenderweise doch ein bisschen aggressiver geben? Was meinen Sie?
Ja, sie wird sich aggressiver geben, weil die wahren inneren Spannungen sind, glaube ich, nicht bei der CDU so stark, was die Reformansätze anlangt, sondern diese wahren Widersprüche, Widerstände und Spannungen spielen sich ab zwischen SPD und Union. Es stimmt natürlich auch, dass wie immer in einer großen Volkspartei gibt es einen Arbeitnehmerflügel bei der CDU und die Wirtschaftsverbände, die Sie schon angesprochen haben, die zum Teil auch mit wirklich törichten Vorstößen zuletzt von sich reden gemacht haben, was ja dafür gesorgt hat, dass Friedrich Merz so eine Art Streitverbot nochmal verhängt hat, kurz vor dem Parteitag. Aber ich glaube, dass die Einigkeit über das, was die CDU machen möchte, auf dem Parteitag relativ groß sein wird, aber es steht in kompletten Widerspruch oder jedenfalls in sehr starkem Widerspruch zu dem, was sich die SPD wünscht. Ein Stichwort nur, zuletzt hat der Parteivorstand der SPD ein Papier gemeinsam beschlossen, im Zusammenhang auch mit einem neuen Grundsatzprogramm. Da steht drin, die Neuausrichtung des Sozialstaates, und das ist einer der großen Brocken für diese Koalition, die Neuausrichtung des Sozialstaates ist kein Kürzungsprojekt. Da würde ich jetzt sagen, und da würde vor allem die Union und die CDU sagen, doch, genau das muss leider sein. Und da werden sich die wahren Konflikte abspielen, nicht unbedingt auf diesem Parteitag in Stuttgart.
Eine harte Sozialstaats- und Steuerdebatte könnte man sich vorstellen auf dem CDU-Parteitag. Aber was könnte die CDU so ein bisschen auf diesem Parteitag in Unruhe bringen, Herr Juhn? Ist es vielleicht die Anwesenheit von Angela Merkel?
Naja, sie dürfte nicht nur auf Begeisterung stoßen bei der Union, bei der CDU. Die Altkanzlerin hat ja sicherlich viele Meriten erworben in der Vergangenheit, aber es gibt durchaus auch Teile der Union, die ihr nicht wohlgesonnen sind. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass sie sich ja in der jüngeren Vergangenheit von ihrer eigenen Partei etwas distanziert hat, auch den Bundeskanzler mehrfach kritisiert hat. Allerdings, man erhofft sich davon doch ein bisschen Rückenwind, weil eben Angela Merkel bei den Wählerinnen und Wählern durchaus noch eine gewisse Popularität hat und sich die meisten doch eher positiv rückerinnern an die Regierungszeit der Altkanzlerin.
Die Vorvorgängerin von Friedrich Merz hat ja überraschend ihren Besuch angezeigt. Sie will angeblich nicht reden und will auch keine Interviews geben. Christine Dankbar, was will sie denn? Merz die Schau stehlen oder nur Promotion machen für ihr Buch?
Ja, vielleicht mal gucken. Ich weiß es nicht genau. Ich war ehrlich gesagt auch überrascht, weil sie hat bisher ja nicht so richtig Interesse gezeigt und an Parteitagen dann schon gar nicht. War eigentlich schon eher in Distanz, also auch räumlich zu ihrer Partei. Vielleicht will sie einfach mal ein bisschen ausloten, wie die Stimmung ist. Dass sie nicht redet, ist relativ, also das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber vielleicht will sie auch noch mal ein bisschen rumkosten, weil ja die Geschichte mit der Bundespräsidentin, was ja irgendwie ein absurdes Gerücht ist, im Umlauf ist. Wer weiß, was sie sich da vorgestellt hat. Vielleicht ist sie auch einfach nur langweilig, weil sie gerade mal ein bisschen Zeit hat zwischen ihren Lesetieren. Das kann ja alles sein.
Schwennecke, können Sie sich das vorstellen?
Das kann ich mir nicht so gut vorstellen, aber wer weiß, vielleicht ist auch das der Fall. Nein, ich glaube, also wir sind uns wahrscheinlich einig, die Leidenschaft von Frau Merkel für die Partei war jetzt noch nie so wahnsinnig ausgeprägt. Der große Reporter, der ihr auch relativ nahe war, Alexander Osang, hat mal geschrieben, Angela Merkel hat sich die CDU als Partei ausgesucht wie andere Leute eine Eissorte. Das ist zwar sehr zugespitzt, aber da ist schon was dran. Sie hatte dann ja auch, ich glaube, 6 Parteitage vergehen lassen, ohne sich dort zu zeigen. Jetzt kommt sie. Groß irgendwas daran entzünden oder entwickeln wird sich nicht. Warum? Weil sie selber gesagt hat, ich werde da nichts sagen, ich werde da nur sitzen. Friedrich Merz wird sie mit warmen Worten wird ihr warme Worte widmen. Und man muss ja eins sehen, das ist so ein bisschen eine, finde ich, fast unterschätzte Leistung von Friedrich Merz. Seine Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat es auch schon versucht gehabt, aus der Merkel-CDU eine wieder etwas andere, etwas konservativere CDU zu machen. Merz ist das gelungen und zwar so weit, dass frühere Merkelianer wie Karin Prien und Daniel Günther aus Schleswig-Holstein inzwischen glühende Merzianer sind. Da mag ganz viel Opportunismus auch mitspielen. Das spielt aber im Endergebnis keine Rolle, das Motiv, sodass ich glaube, dass diese, also dieser Wettstreit oder auch diese Konkurrenz oder auch diese, ja, wie soll ich sagen, Hassliebe zwischen Merz und Merkel keine wirklich große Rolle mehr spielt.
Herr Jung, was meinen Sie? Die Grünen haben ja fieserweise Angela Merkel als Bundespräsidentschaftskandidatin vorgeschlagen. Das bringt den Merzflügel natürlich erstmal in die Bedrohung. Das ist ja auch der Sinn dieser Sache. Aber macht eine Kandidatur, Angela Merkel hat ja schon abgewunken, aber macht dies eine Kandidatur etwa von Karin Prien, die gerade schon genannt wurde, oder auch von Frau Aigner von der CSU wahrscheinlicher?
Es wird ja immer gesagt, dass nun endlich eine Frau dran sei und dass die Union, die ja die stärkste Gruppierung dann in der Bundesversammlung stellt, eine solche Frau doch vorschlagen sollte. Und die von Ihnen genannten kämen natürlich in Frage, besonders Karin Prien, weil man ja sehen muss, dass eben auch die Parteien Mitte-Links diesem Vorschlag dann zustimmen sollten, möchte man eine Mehrheit in der Bundesversammlung gewinnen. Und da ist klar, dass diejenigen, die mit Angela Merkel sympathisiert haben, in der Vergangenheit bessere Chancen haben als jemand, der eher dem konservativen Teil der Union entspringt. Und Frau Prien mag zwar jetzt Merzianerin sein, wie Christoph Schwennecke gesagt hat, aber sie gilt halt doch als eine der liberalen Figuren innerhalb der CDU. Und deswegen wären ihre Chancen sicherlich nicht schlecht.
Ja, ich glaube, Entschuldigung, dass ich da anknüpfe gerne an dem, was Herr Jun gesagt hat. Also nach meinen Informationen, die müssen nicht stimmen, das ist immer natürlich so ein bisschen Töpfchen schlagen, was wir hier in Berlin betreiben, aber nach meinen Informationen ist die Union voll und ganz auf Karin Prien eingeschworen und ich glaube deshalb auch angesichts der Machtverhältnisse in der Bundesversammlung, dass es so kommen wird und dass Frau Prien aus den Gründen, die Herr Jun gerade genannt hat, auch sehr gute Chancen hat, es dann zu werden. Die Debatte um Angela Merkel, die ja, ja, mag sein, dass sich die Grünen da angeschlossen haben, aber ursprünglich kam es ja auch mal von irgendeiner anonymen CDU-Quelle angeblich. Das halte ich für eine Phantomdebatte in Anknüpfung irgendwie an einen FPÖ. Würde ich fast von einer psoffenen Geschichte sprechen. Ja, also das dem messe ich überhaupt keine Relevanz bei. Und Frau Merkel hat das ja auch schon alles weggewedelt.
Christine, danke.
Ja, das geht halt einfach eher um die Diskussion, weil das sind die Leute, die das befeuern, die finden es halt gut, ein bisschen Irritation in der CDU zu streuen. Und es ist auch interessant, dass das über die über den Namen von Angela Merkel gibt, weil ich nehme das auch so wahr, dass, also ich würde jetzt Daniel Günther, und das würde er selbst wahrscheinlich auch nicht gerne, nicht als glühenden Merzianer bezeichnen, aber es ist natürlich so, dass auch die Kritiker von Merz sich da sehr zurückhalten, gerade auf der Parteiebene, weil natürlich auch keiner schuld sein will, wenn es dann irgendwie noch schlimmer läuft für die Koalition. Und das mag man ja nicht, also die Verräter mag man ja dann auch nicht. Mhm. Also sind die eher für sich und stecken quasi den Kopf gar nicht groß raus. Also das ist, also Begeisterung ist es noch nicht, würde ich sagen, aber die Abwesenheit von Streit ist ja auch schon was. Und wenn sich daran jetzt so eine Unruhe entzündet, das zeigt schon, dass die CDU jetzt zwar nicht voll geeint ist und super und vor allen Dingen eine super Stimmung hat, das kann man absolut nicht sagen, aber dass zumindest die Führungsfiguren derzeit auch nicht hinterfragt werden. Das wird anders, falls es jetzt irgendwie einen Prozess gibt, wo es mit der Bundespräsidentin dann nicht so klappt und das wieder nicht so richtig gut von dem doch eher kantigen Friedrich Merz moderiert wird. Dann wird vielleicht die Kritik dann schon wieder größer werden. Aber das sehe ich auch wirklich erst Ende des Jahres.
Schauen wir auf den Parteivorsitzenden und Bundeskanzler Friedrich Merz. Der wollte ja alles besser machen als die Ampelregierung und bleibt dann doch gemessen an seinen eigenen Ansprüchen im Reformstau stecken. Seine persönlichen Umfragewerte sind mittlerweile unter dem ohnehin bescheidenen Niveau seines Amtsvorgängers Olaf Scholz. Herr Jun, woran liegt das?
Na, man kann sagen, der große Sympathieträger für die allgemeine Bevölkerung war Friedrich Merz nie. Hinzu kommt, dass er mit seiner Vergangenheit von BlackRock kommend dann eben auch gewisse, ich würde sagen, Aversionen in bestimmten Bevölkerungskreisen hervorgerufen hat, die sich ja auch an seinem Lebensstil entzündeten. Man denkt an Privatflugzeuge, die sich in Richtung Sylt begeben haben. Mhm. Und dann kann man eben sagen, dass Friedrich Merz mit seiner eigenen Glaubwürdigkeit ein wenig gespielt hat. Das erinnern wir uns, vor der Bundestagswahl hat er dann versucht, Abstimmungen über Migrationspolitik gemeinsam mit der AfD zumindest nicht abzulehnen. Und dann hat er noch nach der Bundestagswahl seine eigenen Grundsätze mit Blick auf Bremsen, die das Geldausgeben verhindern sollen, auch gebrochen. Und all das führt dazu, dass Merz schon geschwächt dann überhaupt als erster Kanzler im zweiten Wahlgang gewählt in diese Regierung gegangen ist und dann in dieser Regierung eben sich schwer tut, weil diese Regierung eben insgesamt als wenig erfolgversprechend von der Bevölkerung wahrgenommen wird. Und sie in ihren Zustimmungswerten halt doch, wie Sie schon sagten, Herr Heinrich, an die Ampelwerte erinnert. Und das nimmt natürlich dann auch den Bundeskanzler mit, der eben auch darunter leiden muss, dass eben hier die Zustimmung zur Bundesregierung insgesamt nicht allzu positiv ist. Nimmt man das also alles zusammen, dann wundert es einen nicht, dass trotz mancher großen außenpolitischen Auftritte die Zustimmungswerte zu Friedrich Merz eher gering sind.
Ich würde gerne ein bisschen mildernde Umstände für Friedrich Merz ins Feld führen und ihm dann aber auch einen Vorhalt machen. Mildernde Umstände deshalb, weil also nach meiner Wahrnehmung jedenfalls waren die 16 Jahre Merkel vor allem Verwaltung und keine Gestaltung, jedenfalls es gab keine großen Reformen, die dieses Land auch da schon gebraucht hätte. Und die 3 Jahre Ampel haben leider auch nichts zustande gebracht, weil die Ampel sich selbst blockiert hat. Also sind 19 Jahre Reformlosigkeit liegen hinter uns und damit als Aufgabe für Merz und seine Koalition auf dem Tisch. Und das ist wirklich viel. Und die außenpolitischen Herausforderungen kommen hinzu, die hat Herr Jun gerade schon angesprochen. Er hat eine Eigenschaft, die ist irgendwie, sage ich, finde ich jedenfalls menschlich gar nicht unsympathisch, aber für einen Bundeskanzler schwierig. Ole von Beust, der frühere Bürgermeister von Hamburg aus der CDU, hat es unlängst so formuliert, er hat die unselige Gabe, manchmal zu zerdeppern, was er gerade selber aufgebaut hat. Also er ist manchmal etwas unbeherrscht, flapsig gesagt, haut er manchmal einen raus ohne Not. Das ist die Kehrseite dessen, dass er auf der anderen Seite wesentlich klarer und präziser und konkreter formuliert als beide seiner Vorgänger. Sowohl Angela Merkel als auch Olaf Scholz haben sehr wolkig und schwiemelig gesprochen. Er redet sehr klar und manchmal schießt er da übers Ziel hinaus und tut sich damit keinen Gefallen.
Und spielt dann ein bisschen also, den Stromberg, Christine Dankbar.
Ja, ich sehe das auch so. Also auch das mit den fehlenden Reformen, das ist mittlerweile, das muss man schon sagen, das ist, glaube ich, mittlerweile schon breit bekannt und wird halt gerne verdrängt in so einem Gefühl der Nostalgie, wie jetzt, wenn man wieder Angela Merkel eben mit diesem Bundespräsident und so. Das muss man sich schon klar machen. Aber ich finde, umso schlimmer ist es ja, wenn jemand, der so viele große Reformen vor sich hat und der wirklich in einer ausgesprochenen Zäsur und in einer ausgesprochen schwierigen Zeit, und das ist jetzt untertrieben, diese Formulierung, an der Spitze der Regierung steht, da muss man dann auch eine gewisse, also einfach sich öfter mal ein bisschen mehr überlegen, was man sagt und nicht Work-Life-Balance, oder, also wir können das ja alles hier aufzählen. Und da bin ich schon der Meinung, dass er da auch, also natürlich, also dass diese Diagnose stimmt auf jeden Fall, natürlich spricht er viel deutlicher als beide Vorgänger vor ihm, das ist ganz klar. Und das war ja mit Olaf Scholz, war es ja ganz furchtbar zum Schluss. Der hatte aber den Vorteil wenigstens, dass er sich zumindest, also weil er einfach viel mehr Regierungserfahrung hatte und dann auch in diesen ganzen Finanzdingen viel mehr eingearbeitet war, dass er sich zumindest in großen Teilen in Anspruch nehmen konnte, dass er die ganzen Sachen durchdrungen hat. Man muss ja jetzt nicht, seinen Inhalten folgen oder den Schlussfolgerungen, die er daraus gezogen hat. Und das ist eben bei Friedrich Merz manchmal ganz oft leider nicht so. Und das merken die Leute, wenn so eine super Ansprache kommt und dahinter gar nicht mal so nach dem Motto, wir machen jetzt eine Herbstreform, dann kommen die nicht. Das kann man sich dann schon erklären, dass es länger dauert. Aber dann auch zu sagen, das hängt mehr nach, weil man sagt, vom Bürgergeld, da können wir Milliarden einsparen und dann wird der Betrag immer kleiner. Solche, das sind auch, finde ich, handwerkliche Fehler, wenn man das nicht merkt und wenn man das auch nicht schnell dann auch mal wieder abräumen kann, diese Diskussion, sondern wenn man peu à peu zurückweichen muss. Sowas sorgt für Misstrauen und dann glauben die Leute das nicht mehr.
Wir schauen
das
gleich, ist ein größeres Problem. Schauen gleich mal auf die Provokation und auch auf Formideen, die aus der CDU kommen, nicht nur von Friedrich Merz, sondern von anderen auch. Aber ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Summensprich machen, Herr Juhn, unter den schlechten Zahlen von Friedrich Merz. Also klar, die Hardcore-Fans in der Partei hat er schon früh enttäuscht. Stichwort Lockerung der Schuldenbremse, Sie haben es darauf hingewiesen. Aber liegt das wirklich nur am schlechten Erwartungsmanagement des Kanzlers, dass er zu viel verspricht und wenig halten kann, logischerweise in einer Koalitionsregierung? Oder sind nicht auch die Erwartungen des Bürgers, des Publikums einfach auch ein bisschen unrealistisch gegenüber diesem Kanzler und dieser Regierung?
Na, es ist natürlich so, dass sich einiges aufgestaut hat an Enttäuschungen aus den letzten Jahren. Darauf haben ja Christoph Schönecke und Christine Dankbar auch schon hingewiesen. Und dass der Bundeskanzler Friedrich Merz eben angetreten ist, jetzt soll alles anders werden. Und damit hat er schon ein Erwartungsmanagement geschürt, von dem er wahrscheinlich selbst schon wusste, dass er das nicht einhalten kann. Und er muss es jetzt erleben. Und ich würde übrigens meinen beiden Vorgängern so ein bisschen widersprechen, was den Reformeifer betrifft, aber Angela Merkel hat schon in entscheidenden Krisensituationen dann den Nerv der Bevölkerung getroffen oder dann doch klar formuliert und ist weniger in Fettnäpfchen getreten, was eben ihre größere Popularität am Ende erklärt. Aber das muss sich Friedrich Merz dann doch schon vorhalten. Er hat zwar den Sprung geschafft vom Oppositionspolitiker zum Regierungschef und er tritt jetzt Staatsmännischer auf, aber dennoch muss man sagen, er hätte eigentlich von Anfang an erkennen können, dass er ein Erwartungsmanagement betrieben hat, was in einer Koalition mit Grünen oder Sozialdemokraten und andere Mehrheitskonstellationen waren schon im Wahlkampf ja nicht sichtbar, dass er das nicht einhalten konnte. Und deswegen hat er im Wahlkampf aus meiner Sicht häufig überzogen und muss jetzt dann eben auch entsprechend die Zeche dafür bezahlen.
Und fällt immer noch in die Oppositionsrhetorik gelegentlich zurück. Rückfällt mir jedenfalls auf. Aber gucken wir mal auf die Themen. Lifestyle-Teilzeit, das Wort ist gefallen. Zahnarztrechnung, die Steuersenkungen für Gutverdiener, die Diskussion um die Rente. Bei manchen Vorschlägen, bei Christoph Schwenecke habe ich das vorhin schon gehört, hat man doch die Vorstellung oder die Frage, sind die eigentlich wirklich durchdacht? Sind die wirklich kompetent, die Unionsvorschläge? Und dann, wenn man solche Vorschläge macht, wer immer sie auch macht, und irgendwer muss sie ja zusammenfassen, ist die Partei kampagnenfähig? Ist sie in der Lage, sozusagen bei solchen Themen die Meinungsführerschaft nicht nur kurzfristig zu holen mit irgendeiner flapsigen Wirkung, sondern auch zu behalten? Also wie kampagnenfähig ist die CDU?
Ja, ich glaube, Wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Also das, was Gitta Connemann da von der Seite reingerufen hat, gipfelte ja dann in der Forderung, also die Zahnsachen, die bezahlt ihr dann künftig schön alle selbst. Das war völlig unüberlegt und ist, also das würde ich jetzt auch Merz und der CDU-Parteiführung nicht unbedingt zum Vorwurf machen, denn das kommt nicht von da. Die Richtung hat, glaube ich, schon Carsten Linnemann jetzt vorgegeben mit seinem Vorschlag, den Spitzensteuersatz später greifen zu lassen. Und an diesem Beispiel und auch an der Reaktion der SPD kann man eben ablesen, das, was ich eingangs schon sagte, dass da die wahre Spannung besteht und für mich bisher auch das noch unauflösbar erscheint. Ich darf vielleicht mal in meine Kindheit zurück. Ich hatte so Lego-Teile und da waren auch Magneten dabei. Und wenn du zwei mit gleich gepolte Magneten zusammendrücken wolltest, ja, und du konntest also wirklich mit gutem Bemühen diese beiden Magneten zusammenfügen wollen und es kam auch bis fast zum Kontakt, aber eben nur fast. Und dann flutschten die wieder auseinander. Und so ähnlich, finde ich, ist es auch zwischen diesen beiden Koalitionären, die sich nun eben alternativlos in dieser Koalition wiedergefunden haben. Bei allem Bemühen von beiden Seiten, es passt am Ende nicht hinreichend zusammen. Das klingt irgendwie trivial, aber es ist meines Erachtens leider so.
Magneten, die sich abstoßen, Christine, dankbar ist das auch Ihre Beobachtung bei dieser Koalition. Man könnte ja auch andersrum sagen, gut, dann lasst uns doch über die Rente streiten. Lasst uns eine Kommission machen, lasst uns offen drüber reden. Streit ist immer noch besser als nichts tun, weil das kommt beim Publikum nun wirklich überhaupt nicht mehr an. Also streiten, aber es muss natürlich irgendwas bei rauskommen. Wenn es natürlich so zwei Pole sind, zweimal Plus oder zweimal Minus, wie Christoph Schwennicke das, und ich kann mich da auch gut dran erinnern, gerade vorgestellt hat, mit den Lego-Bausteinen, dann kann das ja gar nichts werden, oder?
Naja, ich meine, mit den zwei Polen, das Problem ist natürlich, dass das auch einander, anders als bei den Lego-Steinen von Herrn Schwennicke ist, dass es sind da Menschen dabei, die das teilweise dann auch immer noch ein bisschen befördern und das ist ja das große Problem. Tatsache ist ja, dass es ist die Koalition, die zusammenfinden musste. Es gibt, sagen wir jetzt mal ganz banal, es gibt genug Geld, es gibt auch genug Haushaltslöcher, keine Frage, und es gibt auch genug Reformbedarf. Und im Grunde sind das, was das Problem dieser Koalition ausmacht, ist, dass jemand, also die SPD ist ja gestartet am Jahresanfang, weniger polemisch als die CDU, wie ich es wahrnehme, mit ihrer Erbschaftssteuervorschlag, wo sie dann, wie sie sagte, bewusst keine Zahlen erstmal genannt hat, aber eben diesen Vorschlag gemacht hat, um ein bisschen in die Vorhand zu kommen. Das wurde sofort zurückgewiesen und dann kamen andere Vorschläge, so muss man das ja, oder noch größere Hämmer zurück. Und da hat man natürlich das Gefühl, das ist immer so ein Schlagabtausch. Ja. Das ist auf keinen Fall eine Koalition, die in einem gemeinsamen Strang zieht. Das muss aber sein. Ich denke mal, dass wir das dass den Beteiligten relativ langsam mal jetzt dämmern muss, wenn es wirklich in Richtung Reform gehen soll und wenn man auch vor allen Dingen mal wieder einen Haushalt aufstellen, der nicht stellen will, der nicht völlig voller Lücken ist und das Sondervermögen noch mehr mit einbezieht, dann muss man ein Gesamtkonzept machen und dann muss man sagen, ihr kriegt was beim Bürgergeld, wobei ich auch finde, dass die SPD da schon ein bisschen entgegengekommen ist, das ist ja nun auch schon wirklich verabschiedet worden. Wir kriegen was bei der Rente, aber nicht sondern auch bei der Rente suchen wir uns so eine Reform oder gehen wir in diese Reformschritte, dass jeder gewissermaßen Opfer bringen muss. Ja. Auf diese Art und Weise. Nur so wird es gehen. Aber ich finde halt einfach, dass diese Diskussion darüber noch gar nicht zustande gekommen ist. Und deswegen sehe ich das kritisch, ob diese konstruktive Richtung noch eingeschlagen werden kann.
Das liegt aber auch an der Union, würde ich sagen. Genau. Was der Union halt fehlt, ist ein abgestimmter Entwurf, der zwischen den verschiedenen Parteigruppierungen zu einem Gesamtpapier mal zusammengefügt wird. Was wir erleben dürfen, ist immer, dass einzelne Gruppierungen innerhalb der Union oder ihr nahestehend mit einzelnen Vorschlägen kommen, dann auch noch etwas unglücklich formulieren und damit eben klar den Koalitionspartner provozieren. Stattdessen wäre doch jetzt die Union viel besser beraten, mal ein abgestimmtes Gesamtpapier vorzustellen, wo dann eben die verschiedenen Gerechtigkeitsformen wie Leistungsgerechtigkeit, was sie der Union ja ganz wichtig ist, aber auch ein bisschen Verteilungsgerechtigkeit Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit vorkommen. Und das mal dann ausbuchstabiert. Da wäre die Union jetzt entsprechend am Zug. Und Herr Radke hat das ja auch schon vom Bundeskanzler eingefordert.
Das ist ja auch bemerkenswert. Es war, glaube ich, Jens Spahn, der auch darüber gesprochen hat, dass die Vermögensfrage in Deutschland keineswegs befriedigend ist, wie man das manchmal der CDU gerne unterstellt, dass sie alles beim Alten belassen will. Also Reformbedarf beim Thema Verteilung gibt es offensichtlich auch innerhalb der CDU. Ist die CDU, Herr Schwenicke, eigentlich in Wirklichkeit viel gespaltener, als man denkt? Zwischen Ost und West, zwischen Merkelianer und Merzianer und eben auch inhaltlich bei solchen Fragen Mittelstand versus Arbeitnehmerflügel.
Na, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das habe ich eingangs ja auch schon gesagt, dass sie vergleichsweise geschlossen da sind. Flügel hast du immer, das gehört auch dazu. Ich würde nun an einer Stelle ganz dezent einen Widerspruch anmelden bei einem Nebensatz von Christine Dankbar, als sie sagte, es ist genug Geld da. Nein, in den Haushalten, dem aktuellen und dem kommenden, klaffen dreistellige Milliardenlücken und die werden sich nicht schließen lassen durch Verteilungen, sondern nur durch Einsparungen und durch ein Flottkriegen der Wirtschaft. Wenn das nicht passiert, dann ist eh alle Mühe vergebens. Und darauf müssten sich alle verständigen. Wie gesagt, ich glaube, die Verständigung innerhalb der Union ist oder CDU ist nicht das eigentliche Problem. Und wir werden aber an einem Reformbeispiel sehr früh sehen, ob es im guten Sinne zum Schwur kommt oder eben auch nicht. Und das ist die Rentenkommission, die ja jetzt eingesetzt wurde, die ja quasi paritätisch von allen besetzt wurde. Und ich glaube, der Zeitrahmen ist ja sehr ambitioniert und eng gesteckt. Und da werden wir sehen, ob sie die Kurve gemeinsam kriegen oder auch nicht.
Der Unmut ist.
Nur eine kleine Ergänzung. Bitte. Natürlich bin ich nicht der Meinung, dass man dass genug Geld da ist und man das mit vollen Händen ausgeben kann. Aber man hat sich ja mit dieser Grundgesetzänderung noch mit dem alten Bundesrat schon ein bisschen Spielraum verschafft. Das meine ich damit.
Das stimmt.
Aber ich sehe das auch, dass wir allein Gesundheitssystem natürlich auch einsparen müssen. Das will ich jetzt nicht falsch verstanden werden.
Angst essen, Reformseele auf. Was will die CDU? Fragen wir uns in diesem SWR-Kulturforum. Morgen geht's los mit den Gremiensitzungen am Freitag und Samstag ist richtig inhaltlich Parteitag mit Wiederwahl des Parteivorsitzenden, der Friedrich Merz heißt, seit ein paar Jahren, der mehrere Anläufe gebraucht hat, um dies endlich zu werden. Mit was für einem Ergebnis, Herr Jun, muss Friedrich Merz rechnen? Was ist für ihn akzeptabel, besser als Söder zum Beispiel? Oder muss er unbedingt die 90 stehen? Was meinen Sie, wird da sozusagen die Messlatte sein?
Nun, in Prozentzahlen jetzt zu argumentieren, finde ich nicht ganz leicht. Ja. Er hat keinen guten Stand diesbezüglich, weil er eben keinen Flügel, keine einzige Gruppierung der Partei vollständig hinter sich weiß. Aber ich würde Christoph Schwenicke recht geben, dass man jetzt kein Bild der Zerrissenheit abgeben möchte. Das wäre nicht gut für die beiden doch wichtigen Landtagswahlen, die anstehen für die CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und erst recht nicht für die Landtagswahlen, die dann im Osten Deutschlands anstehen. Also denke ich, werden viele dann doch am Ende Friedrich Merz wieder wählen und er wird mit einem passablen bis guten Ergebnis auf diesem Parteitag, der ja primär Wahlen, ein Wahlparteitag ist, dann am Ende bestreiten können und ich denke, er wird sich mit dem Ergebnis zufrieden zeigen.
Ich hänge mich jetzt mal zum Fenster raus. Man soll ja auch mal was riskieren. No risk, no fun. Also 85 bis 87 wird das sein. Und alles, was keine 8 vorne hätte, wäre tatsächlich fürchterlich für ihn. Ja, die 9 sehe ich auch nicht unbedingt, aber in dem Dreh.
Aber Lindemann hat das jetzt ausgegeben. Er sagte, etwas über 90% rechnet er. Ich verstehe auch wieder nicht, warum man da jetzt so Erwartungen weckt.
Ja,
ich denke also auch in den 80ern.
Aber von wo wird denn dann der Gegenwind kommen? Von den Hardcore-Fans, den AfD-gepeinigten Ostverbänden oder von den westdeutschen Merkelianern? Was ist denn da zu vermuten?
Ich glaube wirklich, das größte Frustrationspotenzial steckt bei denen, denen er vorher vorgegaukelt hat, die Schuldenbremse ist für mich sakrosankt und bleibt. Und nichts hat er so schnell gelöst wie genau diese Bremse. Ich glaube, das sitzt sehr, sehr tief bei vielen, auch in der Union.
Versucht er eigentlich, den Delegierten Maulkorb fortzusetzen? Frau Dankbar, wissen Sie da was? Was macht man ja immer gerne in der Antragskommission, um zu provokative Anträge zu entschärfen oder ganz zu vertagen?
Naja, das haben wir ja jetzt aber auch schon mitbekommen, die Entschärfung, also das war ja mit der Lifestyle-Teilzeit, die, glaube ich, bestimmt nicht mehr so heißen wird. Auch, und der Klimaantrag ist ja auch ziemlich verwässert worden, was ich auch interessant finde, dass man darüber noch nicht mal debattieren will. Also deswegen geht das schon in die Richtung, dass man möglichst, also jetzt keinen Streit haben will und nicht zu kontrovers sein will. Aber jetzt hat er ja schon ausgelotet, wo man sich vorstellen kann, dass da ein guter, also gut im Sinne von sehr mit sehr viel Mehrheit verabschiedeter Antrag rauskommen kann, ist ja beim Social-Media-Verbot. Da kann sich dann die CDU wieder sammeln und mit einem großen Mehrheit das Social-Media-Verbot für Kinder unter 12 beschließen. Das findet er ja, glaube ich, auch gut.
Also das ist immer ein sozialdemokratischer Vorschlag, dem Sie dann folgen würden, aber warum auch nicht? Zu dem Thema machen wir übrigens im SWR Kulturforum am Freitag eine Extrasendung, Social-Media-Verbot für Jugendliche. Das wollen wir da diskutieren und deshalb will ich das hier nicht vertiefen, wohl aber die immer wichtiger werdende Frage nach den Brandmauern, muss man eigentlich sagen. Denn die Union ist ja objektiv in einer ungemütlichen Lage. Sie erhebt den Anspruch, die letzte Volkspartei zu sein, zumindest im demokratischen Sektor, und hat lauter Brandmauern errichtet. Mit der AfD will sie nicht, auf gar keinen Fall, und will genauso wenig mit den Linken. Die braucht aber Merz schon manchmal für 2 Drittel Mehrheiten im Deutschen Bundestag. Herr Jun, wie lange geht das gut?
Die Frage ist sehr berechtigt und man muss deutlich sagen, dass das in Sachsen-Anhalt dann auf der Nagelprobe steht oder die Nagelprobe bestanden werden muss. Denn es ist im Moment nach den Umfragedaten kaum vorstellbar, dass sich eine Koalition der Mitte bilden kann, indem also die Parteien der politischen Mitte eine Mehrheit erreichen werden. Und dann wird die Frage sein, wie verhält sich die Union, wenn eine solche Konstellation gar nicht mehr als möglich erscheint. Möglich wäre noch eine Minderheitsregierung, die würde ich nicht ausschließen, aber für die Union ist diese Frage schwer zu beantworten, sowohl was den Umgang mit der Linken als auch was den Umgang mit der AfD betrifft, allein deswegen, weil es sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gibt und weil die Mehrheitsfrage sich natürlich dann auch immer wieder im Hintergrund stellt. Ja. Und da ist die Frage dann am Ende, die Union letztlich beantworten muss. Derzeit sieht man, dass sie ja weniger Schwierigkeiten mit der Linken hat. Sie haben das gesagt, Herr Heinrich, nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern beispielsweise auch im Sächsischen Landtag, wo es ja mit den Linken durchaus gewisse Vereinbarungen gibt. Man hat den Haushalt etwa in Sachsen gemeinsam verabschiedet mit dem Koalitionspartner SPD noch dazu. Also hier ist deutlich, dass die CDU sich mehr im Günther'schen Sinne Richtung Linke als Richtung AfD bewegt.
Sie haben ja gefragt, wie lange geht das noch gut, Herr Heinrich? Es geht schon nicht mehr gut. Und das Problem ist tatsächlich auch die Begrifflichkeit. Also eine Brandmauer, eine Mauer ist ein Bauwerk der Angst und das verströmt überhaupt keine Souveränität und kein Selbstbewusstsein, sondern du hast einfach Angst vor etwas und baust deswegen eine Mauer auf. Es gibt gute Gründe für die Union, für die CDU, mit der AfD keine Koalition zu bilden. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar Gründe, auch einige triftige, das mit der Linken auch nicht zu machen. Aber sich quasi diesen Begriff selbst ins Fleisch gebrannt zu haben, ist fürchterlich, weil es eben einen defensiv macht, in die Defensive bringt und nicht in die Offensive. Ich habe so eine, das will ich ganz offen gestehen hier, ich habe eine gewisse Hoffnung, was Sachsen-Anhalt anlangt. Also die AfD ist ja nun gerade wirklich tatkräftig dabei, den Nachweis zu führen, dass sie in vielerlei Hinsicht eine genauso normale Partei ist wie die anderen auch, beziehungsweise genau das macht, was sie den anderen immer vorwirft, nämlich Vetternwirtschaft in wirklich systematischem Stil. Und das Ganze, der Sumpf scheint in der Hinsicht ja in Sachsen-Anhalt besonders tief zu sein. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei der Wählerklientel der AfD tief einschneidet.
Also ich muss sagen, ich finde schon, also man hat immer wieder mal bei anderen Parteien was gehört, was nicht besonders korrekt gelaufen ist. Und die Maskendeals von Jens Spahn sind auch noch nicht alle so richtig aufgedeckt. Aber so eine Vetternwirtschaft in so einem großen Stil und dann auch noch zu sagen, ja klar, das sind ja auch nur unsere Leute, denen wir hier vertrauen können, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also das finde ich gar nicht so in Richtung normaler Partei. Und ich denke mir, gerade in Sachsen-Anhalt, wenn das wirklich sein sollte, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD davon völlig ungerührt sind und auch der sachsen-anhaltinischen AfD, das was in Umfragen jetzt so ein bisschen immer aufblitzt, dieses gute Wahlergebnis gibt, dann möchte ich mal wissen, wie Sven Schulze das dann irgendwie begründen will, eine Zusammenarbeit mit so einem verkommenen Landesverband, der ja selber das schon postuliert, das kam ja auch aus AfD-Kreisen, so, das war ja so dramatisch, dass es sozusagen gar nicht von außen mehr aufgedeckt werden musste. Also ich denke mir, Brandmauer hin oder her, natürlich kann man jetzt sagen, dass das ein defensiver Begriff ist. Als der aufgebracht wurde und auch von Friedrich Merz auch immer wieder im Mund geführt wurde, da war das sehr selbstbewusst geführter Begriff. Und nur ja, weil man eben es nicht geschafft hat, die AfD zu halbieren, finde ich, das wäre das Nächste, wo man an Glaubwürdigkeit massiv einbüßt, wenn man dann sagt, okay, wir konnten sie politisch nicht stellen, jetzt finden wir, dass sie doch nicht mehr ganz so schlimm sind. Also das fände ich, also Brandmauer hin oder her, ja, daran hängt es dann schon. Ne?
Ja, egal wie man es nennt, Brandmauer oder einen anderen Begriff wählt, es geht ja einfach darum, gibt es in irgendeiner Form eine politische Kooperation mit der AfD seitens der CDU. Friedrich Merz, der Parteivorsitzende, sagt definitiv nein. Was ist, wenn in Sachsen-Anhalt oder ein paar Wochen später in Mecklenburg-Vorpommern, auch da wird im September gewählt, es doch dazu kommt, dass einer dieser Ost-CDU-Verbände weich wird? Zerfällt dann nicht nur die Brandmauer, sondern eigentlich alles bei der CDU, Herr Juhn? Weil das würde doch ein kategorisches Problem für die deutschen demokratischen Konservativen sein, oder?
Ja, erstmal würde das natürlich erheblich an der Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers zehren und er würde Schaden nehmen, weil er ja, wie Sie so schon sagten, es kategorisch ausschließt. Aber es gibt sehr viele in der CDU im Westen, die das eben auch kategorisch ausschließen. Denken Sie an Daniel Günther, Henrik Wüst und viele andere, die das ebenfalls deutlich markiert haben. Und eine Zusammenarbeit in Form einer Regierungskooperation, selbst wenn es nur eine Tolerierung wäre, die würde dann doch die CDU stark zerreißen und es würden dann innerhalb der CDU, ja, ich würde sagen, erhebliche Diskussionen beginnen. Und im Moment muss man ja sagen, haben die ostdeutschen Landesverbände ja der Versuchung noch widerstanden. Weder in Thüringen noch in Sachsen haben sie sich in irgendeiner Weise der AfD angenähert. Und ich gehe eigentlich im Moment auch davon aus, dass es in Sachsen-Anhalt nicht der Fall sein wird.
Ja, Christoph Schwenicke, gleiche Meinung. Glauben Sie, dass die CDU also stark bleibt?
Ja, das sprengt auch meine Vorstellungskraft, dass da tatsächlich etwas, also Koalition auf gar keinen Fall, Kooperation auch schwierig. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, eine Minderheitsregierung, bei der man sich dann irgendwie immer Mehrheiten sucht, aber auch schon schwierig. Also wenn eine Koalition halte ich für komplett ausgeschlossen, dann weiß ich nicht, dann kann Friedrich Merz nicht Parteivorsitzender bleiben und eigentlich auch nicht Bundeskanzler. Also da bricht dann alles zusammen. Genau. Das wirklich sprengt meine Vorstellungskraft.
Lassen Sie uns mal gucken. Wir haben jetzt diesen Parteitag. Wir haben im März die Wahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Dann haben wir bis September eine Pause. Wird die genutzt für einen, tja, Christine Dankauer, wie soll man es nennen, für einen Frühling der Reformen?
Naja, also ich meine, Sie können jetzt... Die Bundesregierung kann jetzt nicht immer mit dem Verweis, hier muss gewählt werden und da muss gewählt werden, die Reform dann noch länger, noch mehr in die Länge ziehen. Also es wird dann schon einiges auf den Weg gebracht werden müssen. Und wenn man sich wieder daran erinnert, dass man mit Herrn Wildberger einen Digitalminister hat, der irgendwas im Sinne der Staatsmodernisierung macht. Aber natürlich, was die Gesundheitsausgaben betrifft, ich glaube nicht, dass man da noch warten kann, bis in Sachsen-Anhalt die Wahl so oder so aussieht. Ich glaube auch nicht, dass sich sowas auch immer so drauf auswirken wird. Also ich finde das ehrlich gesagt auch immer ein bisschen sehr ängstlich. Also es ist bei allen Parteien aber so ausgeprägt, das ist jetzt keine Unionsspezifik, aber ich finde das immer ein bisschen sehr ängstlich, weil immer sind irgendwelche Wahlen. Manchmal kommt mir das auch so ein bisschen vorgeschoben vor, wir wollen jetzt ein bisschen Ruhe haben, damit die in Ruhe gewählt werden. Ja, und was dann? Also es muss jetzt schon irgendwas kommen und ich glaube nicht, dass man jetzt noch die Sachs, also von mir aus, jetzt die Wahlen, die beiden, die im Frühling sind, aber dann muss auch mal wieder gearbeitet werden.
Herr Jun, ja. Ist das vielleicht nicht sogar gut, dass es einen Streit geben würde über Reformprojekte? Lassen Sie uns mal spinnen. Rentenreform soll ja Mitte des Jahres von der Rentenkommission Vorschläge kommen. Warum soll man nicht streiten? Nicht gerade wie die Kesselflicker, konstruktiv mit dem Hinblick, jeder muss ein bisschen was abgeben, aber wir kommen zu einem gemeinsamen Resultat und dann haben wir ein gesichertes Rentensystem für die nächsten 15, 20 Jahre. Würden die Wähler das nicht sogar gutieren?
Also sie würden es gutieren, wenn dabei Ergebnisse herauskommen, die am Ende darauf hindeuten, dass die Bundesrepublik Deutschland zukunftsfester wird. Ja. Diese Ergebnisse müssten allerdings tatsächlich dann auch stehen und sie müssten auch von den Akteuren gut kommuniziert und begründet werden. Und das sind die Aufgaben, die dann kämen. Und ich würde den Streit auch lieber hinter verschlossenen Türen führen, in Kommissionen, in Sitzungen zwischen den Koalitionären als auf offener Bühne. Weil auf offener Bühne den Streit auszutragen, könnte am Ende sich kontraproduktiv auswirken für die Koalitionäre. Aber dass unterschiedliche Positionen hier, die Christoph Schwendeke ja auch schon beschrieben hat, nun mal zusammenkommen müssen und dass Deutschland eben Schwächen aufweist, was die Zukunftsfähigkeit betrifft, das ist allen offenbar. Und da erwarten die Wählerinnen und Wähler jetzt auch entsprechende Problemlösungsangebote. Und das muss eben entsprechend aber in einem kohärenten Guss, es muss also ein kohärentes Programm entstehen und nicht immer wieder mit einzelnen Politikinhalten, die dann vorgeprescht werden, von Seiten der Regierung gefüllt werden.
Sind CDU, CSU und SPD, Herr Schwendeke, dazu in der Lage?
Sie müssen es sein, ansonsten wären sie gescheitert. Ich glaube, es erweist sich an zwei Projekten. Die Gesundheit, auf die Christine dankbar zu Recht hinweist, muss, glaube ich, noch einen Moment warten. Aber es muss in diesem Zeitfenster zwischen den Wahlen jetzt im Frühling und den Wahlen im Herbst muss in Sachen Rente und in Sachen Steuerreform etwas Gemeinsames hinbekommen werden. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig und sehr eng. Aber ich bleibe da optimistisch, dass es auch klappen kann, dass es trotzdem immer diese Abstoßungseffekte bei SPD und Union oder CDU und Union gibt. Das ist leider so. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Schlussrunde. Friedrich Merz veranstaltet am Freitag ein anspruchsvolles Programm für die Delegierten auf dem Parteitag. Und damit die diszipliniert bei der Arbeit bleiben, soll es ein Alkoholverbot geben. Christine Dankbar, ist Merz eine Spaßbremse oder geht Rambo Zambo auch ohne Bier und Wein?
Ich wollte gerade sagen, es gibt dann eben Rambo Zambo, gibt es dann eben, wenn die Arbeit getan ist. Das ist doch völlig genau in dem Work-Life-Balance. Mit Work-Life-Balance wird man auf dem Parteitag auch keine Erfolge erzielen. Und deswegen hat er doch völlig recht, dass da jetzt nicht schon um 14 Uhr mit dem Bierchen begonnen wird, sondern erst wird gearbeitet und dann gefeiert.
Herr Jun, wird das gut? Ja, Herr Schwendeke, bitte.
Ja, ich habe mich ja, als ich diese Meldung las, bei dem Gedanken ertappt, ob er seinen eigenen Lebenswandel jetzt versucht, allen überzustülpen, weil er ja tatsächlich wohl sehr wenig Alkohol trinkt und außer er geht mal in die Umkleidekabine einer Handball-Nationalmannschaft wie kürzlich, da hat er, glaube ich, mal eine Flasche Bier in der Hand gehabt. Und das jetzt allen sozusagen, wenn ich keins trinken darf, dann sollte er auch keins trinken.
Genau, und dann hat er, glaube ich, einen Goldmedaillengewinner angerufen, der hat ihn weggedrückt, weil er lieber mit den Geissens gesprochen hat. Das ist natürlich auch die Stromberg-Momente im Leben. Herr Jun, glauben Sie unterm Strich, wird das ein erfolgreicher Parteitag werden oder ein nicht ganz so wichtiger?
Das beides schließt sich ja nicht aus. Und ich denke, dieser Parteitag steht. Deswegen ist ja auch der Ort Stuttgart gewählt worden unter dem Zeichen, dass die CDU die Landtagswahlen positiv gestalten will. Und am Ende sollen zwei Ministerpräsidenten für die Union dabei herauskommen. Und deswegen wird es ein Parteitag, der wenig Streit bringen wird und der erstmal vor diesem Hintergrund gesehen werden sollte.
Angst, Essen, Reformseele auf. Was will die CDU? Das war unser Thema im SWR Kultur Forum heute. Es haben diskutiert Christine Dankbar, Politikchefin der Frankfurter Rundschau, Professor Dr. Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität Trier und Christoph Schwendeke war mit dabei, Mitglied der Chefredaktion von t-online.de und mein Name ist Klaus Heinrich.